Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. In der Folge heute geht es erneut um Gegen das Vergessen. Sie alle kennen diese Initiative, bei der es um unsere Mitglieder geht, die in der NS-Diktatur verfolgt, deportiert, ermordet oder zur Flucht gezwungen wurden. Mein Name ist Petra Lünen und ich freue mich sehr, dass ich an meiner Seite heute Irmtraut Koop habe, die sich seit vielen Jahren oder seit einem Jahr ganz intensiv für das Projekt interessiert und engagiert. Und ja, die der DGVS darüber hinaus seit vielen Jahren verbunden ist. Ich weiß, Frau Koop, dass Sie sich auch privat sehr für historische Themen interessieren. Immer dann, wenn Ihre Tätigkeit als Chefärztin Ihnen dazu Zeit gelassen hat. Liebe Frau Koop, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind.
Ja, ich bedanke mich.
Ich habe gerade schon angedeutet, Sie sind lange Zeit Chefärztin gewesen, haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und ja, sind aber immer schon historisch interessiert. Vielleicht würden Sie sich unseren Zuschauern, Zuhörern auch einmal kurz vorstellen, ein bisschen über sich erzählen.
Ja, vielen Dank, Frau Lünen. Ich bin schon seit 1982 Mitglied in der DGVS, habe damals begonnen, meine klinische Ausbildung durchzuführen in Marburg, habe mich dort habilitiert und bin dann nach Berlin gekommen an die Charité als Oberärztin und bin 99 als Chefärztin nach Hamburg gegangen in das evangelische Amalie-Sieveking-Krankenhaus und war dort 22 Jahre tätig und habe die innere Medizin und Gastroenterologie dort geleitet, inklusive der ganzen Endoskopie. Das ist der Werdegang.
Und der Werdegang ist so, dass Sie diese Position Gott sei Dank für uns nicht mehr haben und seitdem oder stattdessen jetzt stark in die Recherche eingestiegen sind. Bei uns geht es heute um Ernst Oppenheimer. Bevor wir mit der Biografie starten, würde ich schon gerne nochmal fragen, wie geht man denn so eine Recherche an? Wir haben ja eine lange Liste von Biografien. Ein Teil haben wir schon identifiziert und auch publiziert, auch über die Webseite. Aber gerade Ernst Oppenheimer gehörte ja zu denen, über die wir sehr, sehr wenig wussten. Warum haben Sie sich dafür entschieden, gerade ihn zu recherchieren und wie fängt man dann einfach so eine Recherche an?
Ja, in Hamburg gab es noch drei Biografien auszuarbeiten und eine davon war Ernst Oppenheimer und ich gestehe, der Name Oppenheimer ist natürlich so, dass man das gerne herausbekommen möchte. Das Einfachste ist anzufangen, in den Adressbüchern zu schauen. Und das habe ich natürlich gemacht, da fand sich nicht so viel. Und es gibt ein sehr schönes Buch von Anna von Villiers von 2009, wo sie über entrechtete, verfolgte Ärzte schon geschrieben hat in Hamburg. Dort findet sich aber Ernst Oppenheimer nicht. Und ich hatte irgendwie das Glück, ich habe dann bei Straßennamen geschaut und habe in unserer Mitgliedsliste steht ja ein Straßenname, wo er gewohnt hat. Das war der Logoplatz 20. Und dann habe ich im Straßenverzeichnis nachgeschaut und siehe da, in 1930 war der Eigentümer ein Herr Böhringer. Und da klingelte es bei mir natürlich im Kopf und ich dachte an Böhringer Mannheim, Böhringer Ingelheim, die berühmte pharmakologische Industrie. Letztlich war es dann auch so. Also er wohnte in einem Haus, das von Böhringer gebaut war und er war dort Mieter. So, und im Adressverzeichnis fand sich immer nur Dr. Oppenheimer, ohne eine sonstige Berufsbezeichnung. Später war er noch bei einer anderen chemischen Firma in Hamburg, die hieß Promonta. Da war er dann Direktor, sodass ich mir gedacht habe, er ist einfach nicht praktischer Arzt, er ist nicht an der Klinik, er müsste Pharmakologe vielleicht geworden sein. Zumindest ist er in der pharmazeutischen Industrie gelandet. Letztlich war es dann so, ich habe mich dann an Firma Böhringer gewandt und war total erfreut, dass mir die Archivarin dort wirklich 10 Seiten Unterlagen über das Angestelltenverhältnis von Ernst Oppenheimer bei der Firma Böhringer geliefert hat. Und darüber ist viel in Gang gekommen und ich konnte dann den Lebensweg sozusagen nachvollziehen. Anfangen tun wir aber, glaube ich, Herr Jens ist ja unser Archivar eigentlich und macht das seit vielen Jahren perfekt.
Ja.
Ich glaube, anfangen tun wir alle dann auch noch, indem wir versuchen, die Dissertation zu finden. Weil wir alle, und das habe ich auch noch gemacht, einen Lebenslauf da drin schreiben. Und diese Dissertation, die gibt es hier in der Stadtbibliothek von Berlin zum Beispiel. Und da steht ein kleiner Lebenslauf drin. Also das waren die Anfänge.
Ja, also wie wir bei den anderen Folgen schon gesehen haben, es ist schon ein Stück weit Detektivarbeit, aber es ist auch immer so ein Stück, dass man eigentlich nicht nur über die eigentliche Person etwas erfährt, sondern eben auch über die Lebensumstände und die Bedeutung, die dann zum Beispiel Arbeitgeber gehabt haben. Ich glaube, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Ich finde Oppenheimer auch ganz interessant, weil wir noch nie eine Biografie eines Nicht-Klinikers, sondern eines Mediziners und Wissenschaftlers hatten, der sich für eine Industriekarriere entschieden hat. Vielleicht berichten Sie mal, wie ist denn das? Sie wissen ja auch über die Kindheit und Jugend jetzt Bescheid. Wie ist das gekommen, dass Oppenheimer sich für eine Karriere bei Boehringer Ingelheim entschieden hat? Kann man das, wissen wir das?
Ja, ich denke schon. Er hat studiert an verschiedenen Orten. Die meiste Zeit seiner Studentenzeit war er in Freiburg im Breisgau. Und dort hat er dann letztlich 1914 seine Dissertation auch zu Ende gebracht. Und die hat er im Pharmakologischen Institut der Universität Freiburg bei Walter Straub verfasst. Und Walter Straub ist ein sehr bekannter Pharmakologe in Deutschland gewesen. Straub war Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie, die 1920 gegründet wurde. Und er hat damals über digitales Präparate und Steroide geforscht. Und das war dann auch das Thema letztlich für Oppenheimer. Die Dissertation war 1914. Dann musste Oppenheimer in den Krieg. Der war 4 Jahre an der Front als Arzt, aber kam dann wieder und ist dann wieder nach Freiburg. Wieder zu Straub, hat erst ein Praktikum gemacht und war dann Assistent dort. Hat weiter geforscht und war letztlich so davon angetan, dass er sich Anfang der 1920er letztlich entschieden hat, ich bleibe in der Forschung, ich bleibe in der Pharmakologie. Er ist letztlich nie praktisch therapeutischer Arzt geworden.
Sie haben erwähnt, die Dissertation und die frühe Beschäftigung Oppenheimers mit Steroiden und auch Bindungsverhalten im Blut, auch was ja lange Zeit später in den 70ern und auch heute eigentlich noch eine große Bedeutung hatte. Hat er diesen Forschungsschwerpunkt bei Boehringer auch beibehalten oder hat sich das da geändert? Wissen wir genauer, welche wissenschaftlichen Schwerpunkte er bei Boehringer dann hatte?
Bei Boehringer war er Leiter der Forschungsabteilung und hatte natürlich ein größeres Spektrum zu verwalten, sage ich jetzt mal. Er war zuständig für die Fertigarzneimittel. Das war ein neuer Zweig, der da entstanden ist. Das war das eine. Er war dann auch letztlich für die Werbung dieser Präparate und die Vermarktung zuständig und er war schon in jungen Jahren in der Lage, viel Kontakte zu knüpfen, Netzwerk aufzubauen und er hat letztlich Patente von anderen Personen kaufen können, wo er sich gedacht hat, das könnte doch was für die Zukunft sein. Und so hat er zum Beispiel ein Präparat auf den Markt gebracht, das war Synephrin, also letztlich so ein Adrenalinabkömmling, unter dem Präparatennamen Sympatol zur Blutdrucksteigerung. Und ich kann mich noch aus meiner Jugendmedizinzeit erinnern, dass wir auch Menschen Präparate zur Blutdrucksteigerung als in Tropfenform gegeben haben. Also das hat noch lange angehalten. Und das hat er vorangebracht. Also da waren die Steroide nicht ganz so im Vordergrund, um auf Ihre Frage zurückzukommen.
Also hat sich ein bisschen geändert. Also auch ich habe das gegoogelt. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und hatte auch Sympatol gelesen und bei mir klingelte es auch. Es war lange, ich glaube bis weit in die 70er, vielleicht 80er noch ein verfügbares Medikament. Heute nicht mehr, aber der Wirkmechanismus und die Blutdrucksteigerung ist natürlich heute noch super relevant. Er ist also im Grunde genommen, Sie schildern, er beginnt seine Karriere bei Boehringer Ingelheim in Hamburg. Er ist ein bisschen so an dem ersten Zenit seiner Karriere, vielleicht am ersten Gipfel. Er besitzt zum Schluss Prokura, er verantwortet die klinischen Prüfungen. Dann kommt 1933 die Übernahme der Nationalsozialisten. Welche Bedeutung hat das für Oppenheimer? Welche Konsequenzen?
Ja, zu Anfang, vielleicht gehe ich einen kleinen Schritt zurück. Er hatte selber dann bei Boehringer gekündigt. Eigentlich waren da große Pläne entstanden und er sollte weiterhin ein großes Labor übernehmen. Aber die Weltwirtschaftskrise hat das Ganze zunichte gemacht. Also diese Pläne sind nicht in die Tat umgesetzt worden von Boehringer. denke, das war der Grund, warum er vielleicht gekündigt hat. Und er ist dann am 1.1.33, also kurz vor Hitlers Machtübernahme, ist er zu dieser anderen Firma, nämlich Promonta, auch chemische Firma hier in Hamburg, gewechselt als Leiter, als Direktor der Firma. So steht er auch im Telefonbuch. Die Firma gibt es inzwischen nicht mehr. Mhm. Und diese Firma hat sich in der Tat sehr viel mit hormonellen Dingen beschäftigt, hat sich viel mit Drüsenextrakten beschäftigt. Und da ist er sozusagen, glaube ich, wieder zurückgekommen zu den Steroiden. Mhm. 3 Jahre hat er bei dieser Firma gearbeitet. Entschuldigung, 2 Jahre. Und dann gibt es ein Schreiben von seinem Rechtsanwalt, weil er hat dann in 36 ist die Familie ja geflohen aus Hamburg. Und der Rechtsanwalt schreibt, dass es für Oppenheimer und seine Familie nun nicht mehr möglich war, als damals definiert nicht-arische Person in der Firma zu arbeiten. Also zu Deutsch, ja, man trennte sich, er wurde rausgeschmissen. Mhm. Ich bin erstaunt, dass er immerhin so lange dort hatte arbeiten können. Also bis Ende 35 hat er bei Promonta gearbeitet als Direktor. Aber dann ging das nicht mehr.
Ich habe in Ihrer Biografie, die Sie geschrieben haben, gelesen, dass er ja auch einen Konfessionswechsel vollzogen hat, jüdisch zu evangelisch. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt war das und glauben Sie, dass das auch eine taktische Überlegung gewesen ist, um überhaupt lebensfähig zu bleiben in Deutschland?
Das war schon 1911, zusammen mit seinem Bruder. Mhm. Da waren die beide in Frankfurt und waren ja 20 Jahre ungefähr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es damals schon für manche oder viele opportun war, das so zu machen, sich taufen zu lassen, die Konfession zu ändern, die Zugehörigkeit zu ändern, weil natürlich, ich sag mal, die Deutschtümelei zu der Zeit immer weiter im Kommen war im Kaiserreich. Man sah den Krieg zwar noch nicht 1911, dass das 14 so weit kommt, aber ich denke, viele haben sich da so drauf vorbereitet.
Ja.
Ich sehe das auch bei anderen Biografien, wo Ärzte das noch früher gemacht haben, weil sie sich, glaube ich, schon eher ein Fortkommen versprochen haben, wenn sie als nicht jüdisch galten. Ja,
als so also ein bisschen eine Frage der Teilhabe und der eigenen Positionierung, weil ja Oppenheimer auch zu denen gehört, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben und also auch schon sich als deutsche Bürger verstanden haben und in Deutschland integriert sein wollten. Das war ja eigentlich auch Ziel und Leben. Sie haben erzählt, bei Promonta verlässt er oder ihm wird gekündigt. Er geht dann in die Schweiz, wieder zu einem chemischen Unternehmen, können Sie vielleicht noch 2 Worte zu sagen. Und da kommt laut Ihrer Biografie auch die Firma Böhringer wieder ins Spiel, weil es gibt dann ein Empfehlungsschreiben. Und das ist ja auch ganz interessant, er verlässt 33 Böhringer wahrscheinlich noch einfach aus karrieretechnischen Gründen. Und diese Firma unterstützt ihn dann zu so einem sehr kritischen Zeitpunkt, was ja auch so ein bisschen ein ganz anderes Thema aufwirft, was man vielleicht mal besprechen müsste, wie verhält sich ein mittelständisches Unternehmen zu Zeiten der NS-Diktatur? Welche Freiheit haben die überhaupt noch? Aber Fakt ist, es gibt dieses Empfehlungsschreiben. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen so aus Ihrer Sicht schildern. Wohin geht er in die Schweiz? Welche Bedeutung hat das? Und wie glauben Sie, Sie haben ja auch das Archiv bei Böhringer gesehen, das würde mich sehr interessieren, wie glauben Sie, wie hat sich Böhringer positioniert damals?
Also er hat sich beworben bei Ziba. Mhm. Chemische Industrie Basel. Mhm. Ziba ist ja für Mediziner ein sehr bekanntes Chemieunternehmen oder Arzneimittelunternehmen. Und die haben sich erkundigt bei der Firma Böhringer auf sehr vertraulicher Basis. Ich denke, man kannte sich ja auch untereinander. Also vor 33 haben die verschiedenen Pharmakologen und Industriezweige ja auch miteinander gearbeitet, nicht nur gegeneinander. Man kannte sich. Insofern hat man einen Brief an Böhringer geschickt und gefragt, was denn Oppenheimer nun für ein Geselle ist. Und in der Tat, Sie sagen es, Böhringer hat sich sehr vorteilhaft geäußert. Mhm. Und es hört sich nicht so an, also Sie mussten ihn ja nicht wegloben, denn er war gegangen und er war ja ganz woanders. Also Sie haben eine sehr freundliche Darstellung von ihm geliefert. Sie haben gesagt, er sei stringent. Er ist maximal zuverlässig, er ist ein unglaublicher Forscher und verantwortungsbewusst und man kann sie nur beglückwünschen, wenn sie diese Person in ihrer Firma aufnehmen können, ja.
So ganz praktisch ist das tatsächlich noch dokumentiert im Göring. Wahnsinn. Ja. Also Sie haben das in den Händen gehalten, dieses Schreiben.
Also sehr, ich habe die Kopien bekommen von der Dame und da war ich auch sehr beeindruckt von. Mhm. Und die Worte, die da drin stehen, die ihn so als Person wirklich auch charakterisieren in sehr positiver Art, die kommen dann ganz später nochmal auch von seinen amerikanischen Kollegen in den Nachrufen. Mhm. Werden im Grunde genommen ähnliche Worte verwandt. Also
ja, sehr spannend. Ja. Und da müssen wir auch noch hinkommen. Und wie geht es weiter in der Schweiz? Ich glaube, er bleibt auch da nochmal ein paar Jahre, wenige, nicht mehr. Ja. Mhm. Er wird auch aus der Schweiz flüchten und zwar in die USA.
Ja, also ich denke eigentlich, man hat ihm angeboten, du kannst jetzt erst im Mitte 36 in die Schweiz kommen, nach Basel, dort arbeiten. Aber eigentlich suchen wir jemanden für Anfang 37 in den USA.
Okay. Mhm.
Und die ganze Familie ist, bis auf den Jungen, der hat noch seine Schule in der Schweiz zu Ende gemacht, aber die anderen vier sind Ende 36 nach New York. Und dort hatte Zieber eben ein großes Werk aufgebaut und dort wurde er Leiter der Forschung.
Mhm. Aber man muss ja dann vielleicht auch zusammenfassen, er flüchtet, glaube ich, über London mit der Aquitania nach in die USA. Aquitania ist auch ein bekanntes Schiff, da können Sie wahrscheinlich auch viel mehr sagen als ich. Auch eigentlich ein gutes Schiff gewesen. Er hatte ein gutes Netzwerk, er hatte Fürsprecher und er war, so schrecklich sich das anhört, auf irgendeine Weise schon privilegiert, dass ihm die Flucht auf diese Weise zu diesem Zeitpunkt noch gelang. Er kommt in die USA, er bekommt eine gute Position, also er setzt seine Tätigkeit, auch seine Forschung zu Steroiden, glaube ich, weiter fort. Gegen Ende seiner Tätigkeit, das hat mich auch noch sehr begeistert, kommt eine Zusammenarbeit mit Frank Netter zustande. Und ich glaube, der Netter-Atlas ist auch was, was vielen vielleicht geläufig ist. Erzählen Sie vielleicht noch ein paar Worte zu Netter und Oppi. Was ist die Geschichte von Netter und Oppi?
Ja, Oppenheimer hat 10 Jahre dann letztlich bei Zieber in New York gearbeitet. Und als er dann pensioniert wurde, in Rente ging, traf es sich aber, dass er die Bekanntschaft mit Netter gemacht hat. Und die beiden haben sich zusammengesetzt und sich überlegt, es wäre doch gut, wenn wir die Anatomie und die Physiologie und Pathophysiologie zusammen in einem Atlas darstellen könnten. Und so ist es dann gekommen. Frank Netter war ja wirklich genial in seiner Art und Weise, diese Zeichnung zu fertigen. Eigentlich kennen wir, glaube ich, alle als Mediziner den Netter-Atlas. Mhm. Weiß nicht, wie verbreitet er heute noch ist, aber es gibt ihn noch zu kaufen. Mhm. Und eigentlich kennen wir deswegen auch Oppenheimer alle, weil Oppenheimer 10 Jahre lang mit Netter von 53 bis 62 diese Sieber Collections of Medical Illustrations rausgegeben hat. Also das, was wir Netter-Atlas nennen.
Also mich hat das auch deswegen begeistert, weil es tatsächlich auch Netter-Atlas auch für mich ein Begriff war, aber Ernst Oppenheimer eben nicht. Nee. Und dass sich das so zusammenfügt in der Geschichte über ihn, das ist für mich auch sehr schön. Ist Oppenheimer denn jemals nach Deutschland zurückgekehrt? Wissen wir das? Wie war sein Verhältnis zu Deutschland im Nachhinein?
Nach dem Krieg sind die oft nach Deutschland zurückgekehrt. Seine Eltern waren gestorben. Sein Bruder ist im KZ ermordet worden, 1943. Seine Schwester ist bei einem Unfall leider umgekommen. Aber von seiner Frau Emma, geborene Müller, die ist in Hanau zu Hause gewesen und dort gab es noch Geschwister und viele Nachkommen, auch heute noch, auch eine noch hier in Hamburg, die ich getroffen habe. Und dort sind sie oft wieder hin zurückgekommen. Und ich hatte das große Glück, eine Enkelin ausfindig zu machen im Internet, die in Seattle wohnt, von Oppenheimer. Und sie war auch mit den Großeltern und mit ihren Eltern, aber in Hamburg und auch in Mainz, wo sie eben gewohnt hatten. Ja, also sie sind oft noch nach Deutschland wiedergekommen.
Das finde ich wahnsinnig spannend. Also es bestehen tatsächlich jetzt neue Kontakte. Für mich ist das jetzt der Auftrag, dass wir schnellstmöglich die Biografie auch ins Englische übersetzen müssen, falls das nicht schon passiert ist. Ich würde noch einen Punkt aufgreifen, den Sie eben erwähnt haben, nämlich seinen Nachruf und die Worte, die über ihn in seinem Nachruf gefallen sind. Ich habe mir aufgeschrieben, ein Zitat: Es ist eine glückliche Fügung, dass Ernst Oppenheimer wegen der politischen Umwälzung in Europa zu Ciber Pharmaceuticals gekommen ist. Und die Endocrine Society verleiht dann eine Zeit lang, ich glaube bis 2014, auch den Ernst Oppenheimer Award. Also ich glaube, dass in diesem Nachruf zwei Dinge nochmal ganz klar werden. Einmal dieses Thema Brain Drain. Wir haben einen wichtigen Wissenschaftler verloren, den die USA und die dortigen Wissenschaftler sehr zu schätzen wussten. Und ihm ist in den USA eine Ehrung zugekommen, die ihm in Deutschland eigentlich bis heute verwehrt geblieben ist. Beides für mich nochmal zwei Punkte, mit denen wir vielleicht diesen Podcast irgendwie abschließen können. Vielleicht können Sie nochmal sagen, welche Bedeutung, glauben Sie, hat Ernst Oppenheimer für uns in der Fachgesellschaft? Welchen Stellenwert nimmt er ein?
Ja, zunächst einmal freue ich mich wahnsinnig, dass wir in der Lage waren, das jetzt so alles ans Tageslicht wiederholen zu können. Keiner von uns hier in Deutschland kannte ihn. Und nun, wenn man den Namen bei Google eingibt, dann kommt das sofort gegen das Vergessen. Mhm. Und es wurde höchste Zeit, natürlich seine Biografie wieder ans Licht zu holen. Wir können stolz sein als DGVS, dass wir ein solches Mitglied hatten. Und es ist Schande über uns, sage ich ruhig, dass wir auch ihn haben ziehen lassen oder eigentlich rausgeworfen haben. Das ist so bitter, das ist unglaublich. Und das beschämt mich auch, wenn ich diese Dinge lese und auch bearbeite. Es freut mich umso mehr, dass ich zu der Enkelin Kontakt habe aufnehmen können, die auch sehr freudig war, die ganz viel selber gelernt hat, die aber auch wahnsinnig viel beigetragen hat zu unserer Biografie, die viele Bilder geliefert hat, die ja online zu sehen sind oder auch in dem Gedruckten, in der Publikation. Und ich denke, es ist schön, dass wir das so jetzt fertiggestellt haben. Und sie, die Enkelin, hat jetzt auch noch Motivation bekommen, noch weiter in ihrer in der Biografie ihrer Eltern und ihrer Familie zu recherchieren. Also insofern ist es für beide Seiten gut.
Ja, absolut. Das greifen wir auch auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und gucken Sie auf unsere Webseite. Da gibt es tatsächlich noch ganz viel Fotomaterial, was wir hier im Gespräch ja gar nicht rüberbringen können. Und ja, wir grüßen ganz herzlich die Enkelin, die Nachfahren Oppenheimers insgesamt und freuen uns sehr, dass sie uns da unterstützen und diese Offenheit besitzen und freuen uns natürlich auch, wenn wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich hoffe, dass diese Folge über einen deutschen jüdischen Wissenschaftler, der nach dem Krieg seine Karriere in den USA fortsetzt, aber auch zum Beispiel über die Rolle Böhringers, die vielschichtigen, desaströsen Konsequenzen eines Regimes wie der NS-Diktatur ein Stück sichtbarer gemacht hat. Ich glaube, darum geht's ja auch, dass wir einfach sichtbarer machen, wie solche Maschinerien laufen und dass wir da nach wie vor wachsam bleiben. Vielen, vielen Dank, Frau Krupp. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.